Deutschlandfunk, Information und Musik.
Nächste Woche ist erst einmal Ruhe im Bundestag, so schien es zumindest, denn nach dem Scheitern der Koalition hat der Bundestag seine nächste Sitzungswoche abgesagt. Es sollte eigentlich um die Haushaltsberatung gehen, die nun aus bekannten Gründen nicht mehr möglich sind. Wer jetzt aber dachte, eine Woche Ruhe von unwürdigen Machtspielen zu haben, vom Gezerre um Wahltermine und Vertrauensfrage, der wurde eines Besseren belehrt, denn laut der Zeit soll die FDP den Bruch der Koalition geplant haben. Und wieder schlagen die Wellen der Empörung in Berlin hoch, während Wähler und Wählerinnen, Wirtschaft und andere um den Wohlstand bangen. Der Krieg geht weiter und auch Trump wird wieder Präsident. Verlieren wir wertvolle Zeit? Und treibt das Scheitern der Ampel mit den beschriebenen Nebenwirkungen die Wählerinnen und Wähler an die politischen Ränder oder in die Mitte oder noch mehr in die Politikverdrossenheit und den Biedermeier, also den Rückzug ins Private? Das wollte ich von dem Politikwissenschaftler Professor Kai Arzheimer von der Universität Mainz wissen.
Also ich glaube, bei vielen wird zunächst mal die Erleichterung überwiegen, dass die Sache jetzt zu einem Ende kommt. Denn wir haben ja seit Monaten in den Umfragen gesehen, dass auch bei den Anhängern der Ampelparteien die Regierung oder zumindest das Ampelbündnis nicht gut dastand und eine ganz große Mehrheit der Bevölkerung sich Neuwahlen gewünscht hat. Von daher, in welche Richtung es sich bewegt, ist vielleicht schon die nächste Frage. Aber ich glaube, Politikverdrossenheit ist eher das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Und jetzt überwiegt, glaube ich, doch Freude und Erleichterung, dass es Neuwahlen geben wird.
Vielleicht jetzt, wo man von dem geplanten Bruch der FDP gehört hat, überwiegt die Freude, dass diese Koalition zerbrochen ist, noch ein bisschen mehr?
Ja, also die FDP hat ja eigentlich seit 2022 diese Rolle der Opposition innerhalb der Regierungskoalition gespielt, in der Hoffnung, damit aus diesem Umfragetief wieder herauszukommen. Das ist nicht gelungen und ich glaube, es ist genauso, wie Sie sagen, dass sehr viele Leute auch unglücklich waren über die Rolle der FDP in der Regierung und froh sind, dass das jetzt ein Ende hat.
Damit ist es wahrscheinlich auch nicht realistischer geworden, dass die FDP der Koalitionspartner der CDU werden könnte bei diesen Umfragewerten.
Also bei den aktuellen Umfragewerten kann man sich das eigentlich nicht vorstellen. Da ist ja die spannende Frage, reicht es, um in den Bundestag zu kommen oder nicht? Auf der anderen Seite, wenn wir an das Jahr 2021 zurückdenken, da sah die Welt 3 Monate vor dem Wahltag auch ganz anders aus in den Umfragen, als es dann am Wahltag tatsächlich der Fall war. Also es gab diese späte Aufholjagd der SPD. Die Grünen haben noch ein bisschen weiter verloren als vorher schon. Sodass ich vorsichtig wäre, jetzt schon zu sagen, die Messe ist gelesen, das Ergebnis ist klar. Sondern man muss jetzt tatsächlich sehen, was in den doch ungefähr 3 Monaten Wahlkampf alles noch passieren kann.
Die SPD stellt sich ja auch wahrscheinlich auf die Wiederauflage der Großen Koalition ein. Auf welche Projekte müssten die Genossen verzichten mit dem Ziel der GroKo vor Augen?
Naja, also wenn die GroKo wiederkommt, wird es, glaube ich, so eine Arbeitsteilung geben, so ähnlich wie wir es auch vorher schon in der Großen Koalition gesehen haben. Die SPD versucht möglichst viel Sozialleistungen zu bewahren. Die Union kümmert sich um die Wirtschaft und um das große Ganze. Und ich denke, das ist auch so, wie der SPD-Wahlkampf jetzt laufen wird, also ähnlich wie 21, dass es um den Respekt für die Lebensleistung derjenigen geht, die lange gearbeitet haben, dass man versucht, vor allen Dingen Renten zu sichern, solche Dinge. Also das Transformative, was ja jetzt auch nicht das Zentrale war, glaube ich, für die SPD in der Ampelkoalition, das wird da eher hinten angestellt.
Ist natürlich auch spekulativ, aber könnte ein Kanzlerkandidat Pistorius das Ruder für die SPD noch rumreißen?
Ja, ist eine ganz schwierige Frage. So ein bisschen eine Parallele zu der Diskussion, die die Demokraten über Biden und dann Harris geführt haben. Auf der einen Seite würde man immer denken, der Amtsinhaber, der kommt mit einem Amtsbonus. Der hat auch nochmal andere Möglichkeiten, in den Medien aufzutreten, sein Amt zu nutzen. Das ist alles jetzt eigentlich bei Scholz nicht mehr der Fall. Seine Beliebtheitswerte sind gering. Er ist jetzt der Kanzler einer Minderheitsregierung, die nur noch auf Abruf im Amt ist, die auch im Parlament jetzt gar nicht mehr so sehr präsent sein wird. Jetzt ist ja gerade eine Sitzungswoche gestrichen worden. Dann kommt die Weihnachtspause, kommt der Wahlkampf. ob man sich jetzt einen Gefallen täte, wenn man Pistorius nach vorne schieben würde. Bei den Bürgerinnen und Bürgern ist er natürlich beliebter, aber es wäre natürlich auch eine enorme Zerreißprobe für die Partei. Und es ist auch schwierig zu kommunizieren, wenn man jetzt ja seit Jahren sagt, auf den Kanzler kommt es an, der Olaf ist unser Mann und jetzt ziehen wir ihn sozusagen auf den letzten 50 Metern vor dem Ziel zurück und tauschen ihn aus. Also das stelle ich mir schwierig vor. Und ich glaube, das würde auch innerhalb der SPD zu ganz großen Spannungen führen, um es vorsichtig auszudrücken.
Was müssten denn die alten Volksparteien, also CDU und SPD, leisten, um die Wähler der Mitte zu mobilisieren?
Zunächst mal der größere Blick, der sagt uns, den alten Volksparteien oder den Mitte-Links-Mitte-Rechtsparteien, denen geht es ja in den meisten europäischen Ländern nicht so wahnsinnig gut. Wir sehen eigentlich überall eine Fragmentierung, eine Auffächerung des Parteiensystems und in die 70er und 80er Jahre kommt man nicht zurück. Das ist, glaube ich, ganz klar. Was man tun kann, um die Mitte zu stärken, ist, glaube ich, ganz wichtig, Migration nicht zu einem Wahlkampfthema zu machen. Das ist so einfach. Das ist tatsächlich ein Thema, das gehört den rechtsradikalen Parteien in ganz Europa, das gehört der AfD in Deutschland. Und je mehr man das in den Vordergrund stellt und je höher das auf der politischen Agenda rangiert, desto mehr verliert man Wähler an die AfD. Das ist, glaube ich, ganz klar. Was die machen können, ist die größten Sorgen der Bevölkerung momentan adressieren. Und das ist auf der einen Seite das schwächelnde Wirtschaftswachstum, generell die Frage, was passiert eigentlich mit dem Industriestandort Deutschland, was passiert mit unserem Wirtschaftsmodell. Zweitens die Frage der Energieversorgung und drittens der Krieg in der Ukraine. Also ich glaube, wenn man sich auf diese Themen konzentriert, was schwierig ist, weil die sich da ja auch nicht untereinander und auch innerhalb der Parteien völlig einig sind, würde das, glaube ich, sehr gut ankommen im Wahlkampf, weil das tatsächlich die Dinge sind, die viele Menschen bewegen momentan.
Ist die Frage, wie sehr man das den Parteien dieser Ampel noch abnimmt, wenn man sich den Wirtschaftsstandort Deutschland gerade anschaut. Unternehmer müssen ja und Unternehmerinnen Verantwortung übernehmen für ihre Entscheidungen, auch für ihre Fehlentscheidungen. Viele haben das Gefühl zum Ausdruck gebracht, dass das für die Politiker scheinbar nicht gilt.
Wie weit man das denen abnimmt? Also ich glaube, die CDU ist hier in einer relativ dankbaren, also die Unionsparteien insgesamt sind hier in einer relativ dankbaren Position, weil ihnen immer noch viel Wirtschaftskompetenz zugesprochen wird und weil sie jetzt sozusagen 3,5 Jahre zum Zeitpunkt der Wahl dann auf der Reservebank und für diese ganzen Dinge, die seitdem passiert sind, hohe Inflation, Sorgen um Energieversorgung, Schwierigkeiten, sagen wir mal, in der deutschen Automobilindustrie und in vielen anderen traditionellen Industrien nicht unmittelbar verantwortlich gemacht werden, obwohl sie natürlich vorher lange Jahre regiert haben, auch vieles mit zu verantworten haben. Aber ich glaube, das ist sozusagen für die Wählerinnen und Wähler jetzt erstmal außen vor. Und deshalb denke ich, könnten die hier schon glauben, das ist eine tolle Formulierung. Ich denke, sie könnten glaubwürdig auftreten. Man würde ihnen das wahrscheinlich abnehmen. Für die SPD ist es schwieriger, weil sie natürlich jetzt unmittelbar aus der vordersten Regierungsverantwortung kommt und man sich dann fragt, was habt ihr eigentlich die letzten 3 Jahre gemacht? Und die SPD dann nur sagen könnte, naja, mit unseren beiden Koalitionspartnern konnten wir das alles nicht so durchsetzen, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Also eine schwierige Ausgangssituation, gar keine Frage.
Eine recht gute Ausgangssituation hat die AfD ja noch, wenn man sich die Umfragewerte anschaut. Was droht, wenn AfD meinetwegen auch im Schulterschluss oder zusammen mit BSW im Februar 1/3 der Stimmen bekämen?
Ja, also erstmal bin ich mir nicht sicher, ob das passieren wird. Das müsste schon ein sehr gutes Ergebnis sein, um da hinzukommen. Aber dann wäre blockiert vermutlich die Wahl von neuen Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern und es wären blockiert Grundgesetzänderungen. Und das ist in diesem Zusammenhang vielleicht das Schwierigere, weil es ja um die Frage geht, wie kann man jetzt mit der Schuldenbremse umgehen? Möchte man das Regelwerk im Grundgesetz entschärfen oder umformulieren, sodass es tauglicher wird für die Herausforderungen, die vor uns liegen? Gibt es vielleicht noch andere Dinge im Grundgesetz, die geändert werden müssen? Da geht es jetzt ja auch um die Frage Schutz des Verfassungsgerichtes vor dem Zugriff durch extremistische Akteure. Also Das wird schwierig, wenn es tatsächlich so eine Sperrminorität geben sollte. Es wird die Bundespolitik aber nicht völlig lähmen, sondern man braucht diese Supermehrheit von 2/3 nur in Ausnahmefällen. Das ist auch klar.
Wie groß schätzen Sie insgesamt die Gefahr ein, dass uns geopolitische Ereignisse überrollen? Ich erwähne jetzt nur kurz die Wahl, die wir nicht erwartet haben in Amerika, weil Berlin durch interne Querelen nicht handlungsfähig ist.
Also nicht handlungsfähig ist ja relativ. Es gibt jetzt keine Mehrheit mehr im Parlament für die Regierung, so wie sie bisher bestanden hat. Aber es ist ja nicht so, dass man sich mit der Union, wenn es sein müsste, nicht einigen könnte auf wirklich jetzt staatspolitisch notwendige Projekte. Und außenpolitisch betrachtet ist die Bundesregierung natürlich, solange bis eine neue Bundesregierung ins Amt kommt, voll handlungsfähig. Die Frage ist eher, wie ernst wird man genommen auf der internationalen Bühne, wenn man weiß, die haben zu Hause keine Mehrheit mehr. Der Scholz ist Kanzler auf Abruf. Wahrscheinlich wird es jemand anders sein. Da sehe ich eigentlich eher das Problem. Also nicht, dass die Bundesregierung nicht entscheiden kann, nicht frei agieren kann, sondern dass sie natürlich als ein sehr geschwächter Akteur wahrgenommen wird. Und daran wird sich nichts ändern, bis eine neue Regierung im Amt ist.
Über Wahlkampf und Politikverdruss sprach ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Kai Arzheimer von der Uni Mainz.